Dank für die Einladung, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Schön, dass einige hier sind, dass ich nicht vor leeren Reihen spreche. Und schön, dass andere uns hier zuschauen. Wir haben gerade einen der ganz wichtigen Texte über das christliche Abendmahl gehört. Der Bericht vom Gründonnerstagabend. Wir merken schon, da muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Jesus, der sagt, mich hat sehnlich danach verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern. Da waren die Jünger mit Jesus und auch einer größeren Gruppe von Menschen nach Jerusalem gekommen. Und Jesus feiert dann mit ihnen am Vorabend seines Todes das jüdische Passafest. Und mitten in diesem Fest, in diesem festen Ablauf auch einzelner Kelche und so weiter, deutet Jesus dann seinen unmittelbar bevorstehenden Tod in besonderer Weise. Das Brot, das er ihnen gibt, steht für den Leib, sein Leib, der dahingegeben wird, der Wein für sein Blut, für sein dahingegebenes Leben. Jesus spricht in diesem Zusammenhang von einem neuen Bund. Der andere Text, den wir oft auch bei Abendmahlsfeiern lesen, ist aus dem ersten Korintherbrief. Wir kennen das, ja, wo Paulus sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Dann kommt der Rückverweis, genau auch auf diesen Gründonnerstagabend. Der Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Vertraute Formulierungen, die wir im Ohr haben. Zwei Dinge vorweg. Am Ende dieses Kapitels 1. Korinther 11, da schreibt Paulus, das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Er kündigt seinen Besuch in Korinth an. Das hat dann auch tatsächlich stattgefunden, wie wir aus dem 2. Korintherbrief wissen. Sozusagen, was er hier schreibt in 1. Korinther 11, ist mal das Wichtigste vorweg. Da gab es Missstände in Korinth, in der Gemeinde, im Verhältnis zueinander. Das kam auch zum Ausdruck in der Art und Weise, wie man das Abendmahl gefeiert hat. Paulus schreibt, das ist brandgefährlich. Denn wer so isst und trinkt, dass er dabei den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht darauf. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Also hier gab es massive Missstände beim Abendmahl und das führt, so Gottes Gericht, dazu, dass viele krank sind und nicht wenige gestorben sind. Abendmahl falsch verstanden, Abendmahl falsch gefeiert, kann also brandgefährlich sein. Und wir haben ja auch in unseren Freikirchen, auch bei uns Baptisten, teilweise so eine Tradition, dass das Abendmahl in keinster Weise freudig ist, sondern das muss dann sehr traurig sein. Das ist mehr so ein Totengedenken. Das hat so ein bisschen die Atmosphäre wie eine Trauerfeier in der Friedhofskapelle. Früher waren es die Brüder, die das dann noch möglichst drastisch und blutig und blutrünstig ausmalen konnten. Das war besonders gesegnet. Und dann saß man da etwas betreten und war in der Regel dankbar, wenn es irgendwie auch vorbei war. Und gelöste Stimmung war dann erst wieder beim anschließenden Kaffee trinken. Bei euch ist das sicher anders. So war es früher an manchen Stellen. Also in diese Situation hinein haben wir sozusagen nur die allernötigsten Angaben des Paulus vorneweg. Ich wäre gern dabei gewesen, als er das andere geordnet hat, als er in Korinth war, als es dann viel ausführlicher nochmal um das Wesen dieses Mahles ging, dieser Feier, wie das zu feiern ist, was darin eigentlich zum Ausdruck kommen soll. Also wir haben sozusagen nur mal die ersten Instruktionen, die wollen wir uns anschauen. Was noch schwierig ist, hängt vielleicht auch mit deutscher Rechtschreibung zusammen, mit der einige von uns ja auch auf Kriegsfuß sind. Ja, schnell wird dann Vers 27 aus dem Wer nun unwürdig von diesem Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, wird ganz schnell, und durch Brot wird ja schon deutlich, auch wenn man es hört, ist es isst mit Doppel-S von Essen und nicht isst mit einfachen S von Sein. Manchmal macht ja in der deutschen Sprache ein Buchstaben einen Unterschied. Und wenn der Buchstabe fehlt, kann das sehr missverständlich sein. Wie ich neulich mal auf chefkoch.de gefunden habe, diesen wunderbaren Satz unter einem Rezept, wo ein Mann, wohl ein männlicher Koch, schrieb, er macht immer noch Cayennepfeffer rein, weil seine Frau immer so scharf ist. Und es wäre so schön gewesen, wenn er das zweite S eingefügt hätte, dann wäre klar gewesen, worum es geht. Also das kommt noch dazu. Ja, Paulus spricht hier von einem unwürdigen Essen. Das ist ein Adverb, also ein Wort, das die Art und Weise, wie gegessen wird, näher bestimmt. Es geht nicht drum, wer nun unwürdig ist. Und vor Gott, meine Güte, wer von uns ist da schon je würdig? Was haben sich da auch Menschen gequält? Manchmal war das ja auch mit dem Abendmahl verbunden, nochmal so eine intensive Phase der Selbstprüfung. In manchen reformierten Traditionen gab es da nur einmal im Jahr am Karfreitag überhaupt Abendmahl. Und jeder musste vorher zur Beichte. Und nur wer dann sich würdig genug erwiesen hat, ausreichend genug gebeichtet hat, bekam dann ein kleines Metallmärkchen und hat dann im Gottesdienst gegen dieses Märkchen überhaupt nur Brot und Wein empfangen. Da wollte man also ausschließen, dass hier irgendjemand unwürdig ist. Das hat sicher auch nicht geholfen, diese Feinheit deutscher Grammatik. Aber wir schauen uns jetzt das einfach mal im Zusammenhang an, was Paulus in diese Situation hineinschreibt. Dies muss ich euch befehlen, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Also in der Gemeinde, und wir kennen das aus dem Anfang des ersten Korintherbriefs, gab es unterschiedliche Gruppierungen. Man hat miteinander konkurriert, einander misstraut. Es gab in Kapitel 5 ganz unterschiedliche Positionen, wie man mit einem Fall von massiver Unzucht, dass da wohl ein Mann mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis hat, wie damit umzugehen ist. Einige in der Gemeinde sahen darin eher ein Erweis christlicher Freiheit. Kapitel 6, einige haben einander vor Gerichten verklagt. Paulus sagt, wenn ihr Streit untereinander habt, klärt das miteinander, nicht vor einem weltlichen und säkularen heidnischen Gericht. Es gab Streit um die Frage, inwieweit man Fleisch verzehren darf, das im Kontext heidnischen Gottesdienstes geschlachtet worden war. Spaltungen. Und dass das Abendmahl, das eigentlich die Einheit der Gemeinde, die Gemeinschaft in Christus zum Ausdruck bringen sollte, zum Ausdruck von Spaltungen geworden ist. Und dann ein zweiter Punkt, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Das, was Jesus mit diesem Mahl eigentlich ausdrücken wollte, erreichen wollte, warum er das eingesetzt hat, das kommt in Korinth oder das kam in Korinth nicht zum Tragen. Man hat das aus dem Mahl eine Karikatur gemacht. Was ihr da macht, sagt Paulus, ist nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Später schreibt Paulus dann, ja, Vers 33, meine lieben Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Was also wohl geschehen ist, ja, man hat eben nicht aufeinander gewartet. Die reicheren Gemeindemitglieder, wohl aus der Oberschicht, da scheint es einige gegeben zu haben, die kamen schon früher zusammen, haben wohl schon kräftig gegessen und wohl auch deutlich über den Durst hinweg getrunken. Dann kamen wohl später die anderen dazu, die eben auch arbeiten mussten, die Sklaven, die eben oft auch bis Anbruch der Dunkelheit dann beschäftigt waren und dann erst dazu kamen, und die sind leer ausgegangen. Also Abendmahl war damals nicht nur ja ein kleines Gläschen Traubensaft oder Wein und ein Stück Brot, sondern ein richtiges Sättigungsmahl. Und anstatt, dass in diesem Mahl nun die Gemeinschaft in Christus zum Ausdruck kommt, dass wir teilen, dass wir aufeinander warten, dass nun eben auch die Ärmeren sich mal richtig satt essen können und mal richtig gut zu trinken bekommen, hat die Art und Weise, wie man das in Korinth gefeiert hat, die Unterschiede eher zementiert, die Unterschiede unterstrichen, anstatt dass diese Unterschiede in Christus aufgehoben sind. Und dann schreibt Paulus zurecht, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Das wäre vielleicht heute, wenn man es irgendwie versucht, in unsere Zeit zu übertragen, wenn wir eben hier nicht das Abendmahl zusammen feiern als Gemeinde, sondern wenn einige von uns, die vielleicht etwas wohlhabender sind, sich irgendwo in einem ganz edlen Café treffen würden und bei einem schönen, schicken Lachsfrühstück mit Champagner dort das Abendmahl feiern. Andere wären gar nicht eingelassen oder wären aus Kosten eingeladen oder wären aus Kostengründen ausgeschlossen, würden sich hier oder sonst wo treffen, irgendwo bei einer U-Bahn-Station, bei Mineralwasser und Brot, ich übertreibe jetzt aus einem Mülleimer, irgendwie das Abendmahl feiern. Und dann wäre in dieser Feier, die die Einheit der Gemeinde, unser Einssein in Christus zum Ausdruck bringen soll, würden dann eben eher die Unterschiede unterstrichen und zementiert. Und Paulus schreibt, dann habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Also anstatt, dass großzügig geteilt wird, feiert man in Korinth so, dass die Armen beschämt werden, die nichts mitbringen können, die auf die Gaben der anderen angewiesen sind. Und wenn sie dann endlich zur Gemeinde, zu dieser gemeinsamen Feier kommen können, ist alles aufgegessen, weggetrunken. Die einen sind betrunken und die anderen gehen mit leeren Händen aus. Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Das ist schwer daneben, wie ihr das in Korinth feiert. Ihr habt nicht verstanden, warum es geht. Ja, dass das Abendmahl ja genau zum Ausdruck bringt, dass Jesus uns, ohne irgendeinen Unterschied zu machen, an seinen Tisch lädt. Ja, und es gibt Unterschiede zwischen uns. Wir haben unterschiedliche Charaktere. Einige kommen aus Köln, andere aus Süddeutschland, irgendjemand aus Flensburg. Wir haben unterschiedliche materielle Ressourcen. Manche von uns sind super musikalisch. Andere Sportskanonen. Andere lieben Oper, sind furchtbar gebildet. Andere sagen, das deutsche Schulsystem und ich, wir haben uns nie recht gefunden. Die Unterschiede gibt es ja, aber spätestens hier lädt uns Christus an seinen Tisch ein, kommen wir alle mit leeren Händen. Da hat sich keiner irgendetwas verdient, da werden wir alle beschenkt. Und das soll dann in der Art und Weise, wie wir das Abendmahl feiern, auch zum Ausdruck kommen. Und dann kommt Paulus mit diesen Versen, die ich schon gelesen habe, ja, diese Einsetzungsworte: So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigt ihr das? Wird das deutlich? Wird das nicht nur gesagt? Wird das erfahrbar, spürbar, sehbar, schmeckbar, was Jesus für uns getan hat? Ja, wer nun in unwürdiger Weise von diesem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn. Ganz starke Aussage. Also wenn ihr in der Gemeinde das, ja, was damit eigentlich zum Ausdruck kommt, durchstreicht, konterkariert, wenn ihr aus diesem Mahl etwas ganz anderes macht, dann versündigt ihr euch an Jesus selbst. Der Mensch prüfe aber sich selbst, so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, da geht es jetzt wohl nicht um den Leib des Herrn, um das Brot. Ja, so als wäre das Brot dann nicht heilig genug oder würde man das Brot nicht heilig genug anfassen, sondern Leib des Herrn bezieht sich hier auf die Gemeinde. Wer so isst und trinkt, dass er dabei die Gemeinde nicht achtet, die Gemeinschaft derer, die Jesus zusammengestellt hat, berufen hat, beauftragt hat, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und dann kommen diese Verse, ja, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Ja, wir würden ja oft Gottes Gerichtshandeln an Christen. Das gibt es ja auch, wo Gott uns zur Umkehr ruft, wo Gott mit uns eine ernste Sprache spricht, damit wir hören und damit wir neu hören. Wir würden das ja wahrscheinlich eher mit anderen Sünden in Verbindung bringen. Wenn jemand zu Hause gewalttätig ist gegenüber seiner Frau und seinen Kindern, dann wird sicher Gottes Gericht kommen. Wenn jemand massiv betrügt, wenn jemand die Ehe bricht, ich weiß nicht, was für Gedanken euch da kommen, von all dem spricht Paulus gar nicht, sondern hier kommt Gottes Gericht für die Missachtung des Leibes Christi, für die Missachtung der Gemeinde, dass wir in der Gemeinde Unterschiede deutlich machen, zelebrieren, festschreiben, anstatt dass sie aufgehoben sind, dass wir als Geschwister nicht aufeinander warten können, dass wir nicht miteinander teilen können, dass wir einander nicht respektieren. Darüber oder für dieses Verhalten kommt Gericht. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Also darum sollen wir uns prüfen. Wie feiern wir das Abendmahl miteinander? Was bringen wir dadurch zum Ausdruck? Und was nicht. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also Gottes Gerichtshandeln dient dazu, ja, dass wir wach werden, dass wir zur Umkehr kommen, dass wir merken, was geschieht hier, dass sich unser Verhalten verändert. Und dass wir nicht eines Tages im letzten Gericht verdammt werden. Darum, jetzt wird Paulus nochmal sehr praktisch, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, also wenn ihr zusammenkommt, um diese besondere Mahlgemeinschaft zu feiern, so wartet aufeinander. Begegnet einander mit Respekt. Das wird sich hier auf die Wohlhabenden beziehen, die eben auch nicht arbeiten müssen, wie die Sklaven, die wohl auch zur Gemeinde gehört haben. Wartet aufeinander. Ja, hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Wenn ihr nicht warten könnt und vor lauter Hunger dann schon mal los esst, ohne dass die anderen da sind, da sagt Paulus ganz praktisch, dann esst zu Hause etwas, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Also das war hier sozusagen mal in dieser schwierigen Situation, ja, wo Einzelne das Wesen der Gemeinde nicht verstanden haben oder bewusst verachtet haben, wo Einzelne krank wurden und gestorben sind, schreibt ihnen Paulus hier das Nötigste. Das ist leider alles, was wir haben. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Aber hier wird deutlich, dass Abendmahl sehr viel mehr ist, als dass ich in meinem frommen Herzelein gelegentlich besondere Gefühle habe. Ja, es gab ja auch Traditionen, wo es die Privatmesse, die Einzelmesse gab, wo es hauptsächlich wichtig war, dass der Priester eine Eucharistie gefeiert hat und es fast keine Rolle spielt, ob noch irgendjemand dabei ist. Das ist nicht das neutestamentliche Verständnis, sondern das Abendmahl dient als Ausdruck unserer Gemeinschaft in Christus, wo diese Spaltungen, von denen Paulus spricht, keinen Raum haben und wo wir das in würdiger Weise miteinander feiern. Und dass wir eben alle satt zusammen sind und die einen nicht hungrig und die anderen bereits vollgefuttert und betrunken. Dass wir einander nicht beschämen, sondern einander achten. Die Gemeinde, den Leib des Herrn achten. In unserem Abendmahl, aber eben auch sonst. Dass ich mich in einer stillen Stunde mal frage, wie rede ich denn über meine Gemeinde? Wie rede ich über meine Geschwister? Verachtung kann sich ja auch noch ganz anders zeigen, als in der Art und Weise, wie wir das Abendmahl ausführen. Wir kennen das ja in Römer 14 und 15, da spricht ja Paulus auch von so einer Situation, wo sich die Christen in den stadtrömischen Gemeinden teilweise gegenseitig massiv gerichtet haben, beziehungsweise gegenseitig massiv verachtet haben. Wir kennen das jetzt nur aus der Fachliteratur, ja, man hört das gelegentlich von anderen Gemeinden, aber die Versuchung ist ja da. Ganz vielen Gemeinden wird heute massiv gestritten. Wie gehen wir mit Corona? Wie gehen wir mit diesen Maßnahmen um? Sich gegenseitig verachtet, die Ewiggestrigen, die Impfgegner, die Schwurbler und was es dann alles für Wörter gibt, die dann fallen. Andere, die dann scharf richten. Wie gehen wir miteinander um? Gibt es ja auch diesen geistlichen Hochmut, der Gemeinschaft belasten kann. Ja, da sind wir oder da bin ich doch, natürlich immer in Klammern dank des Herrn Hilfe, doch schon ein großes Stück weiter als die Geschwister, die eben auch noch einen langen Weg vor sich haben. Es kann diese Haltung auch Gemeinschaft belasten. Und alle anderen immer defizitär sind und ich hier der einzig Geisterfüllte bin oder der einzige bin, der Jesus wirklich nachfolgt, der also nun wirklich entschieden wiedergeboren ist, nicht nur wiedergeboren, sondern entschieden wiedergeboren ist und das auch vorbildlich lebt. Ja, da können die Geschwister sich an mir schon eine große Scheibe abschneiden, wenn sie denn willig wären. Und so weiter und so weiter. Ich karikiere. Also, wie gehen wir mit der Gemeinde um, mit dem Geschenk der Gemeinde? Wie bringen wir das zum Ausdruck im Respekt vor unserer gegenseitigen Biografie und Geschichte, vor unserer Prägung, vor unseren Glaubenserfahrungen, vor unseren Erwartungen, mit denen wir hier zusammenkommen, von der Bachmotette bis Hillsong. Wie finden wir uns hier? Also ein gutes Abendmahl liegt nicht in erster Linie an der Qualität des Traubensafts oder des Weins, nicht an der Qualität des Blumenschmucks, heute ganz wunderbar gelungen, hängt auch nicht von der Predigt oder von der Musik ab, auch nicht davon, ob die Brüder die dunklen Anzüge anhaben oder betont leger kommen. Ein gutes Abendmahl zieht sich eigentlich durch die ganze Woche, durch den ganzen Monat. Ist das, was wir hier feiern, Ausdruck dessen, wie wir miteinander umgehen, oder ist es einfach nur ein Ritual, dass wir an den Gottesdienst ranklatschen? Und wenn der Günther und die Uschi dran sind, dann schaffen wir es in 8 Minuten und bei den anderen dauert es etwas länger. Da wäre massiv was schiefgegangen. Abendmahl und Gemeinde, Gemeindeleben, unseren Umgang miteinander, unsere Haltung zueinander, das lässt sich nicht trennen. Das würde ich mir wünschen, dass wir auch aus Freikirchen das nochmal ganz neu entdecken, was Jesus uns mit dem Abendmahl geschenkt hat, was Jesus uns mit der Gemeinde, mit der Gemeinschaft geschenkt hat. Dass wir in einer Zeit des in der Individualisierung, der Vereinzelung, der Isolation voneinander nochmal ganz neu lernen, aufeinander zuzugehen, einander zu entdecken, Christus in der Schwester, im Bruder zu entdecken. Und nochmal eine ganz neue Dimension auch von Gemeinschaft entdecken und auch nochmal eine ganz neue Dimension von Mahlgemeinschaft. Also wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, 1. Korinther 11, 17 bis 34, lest es nach, denkt, betet euch hinein in diesen Text, bittet Gott, dass er zu euch spricht, dass er stärkt, ermutigt, tröstet, korrigiert, überführt und dass wir so Gott hören. Amen.